Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Latrinen haben in der Archäologie einen besonderen Ruf. Sie liefern Erkenntnisse über vergangene Zeiten, die bei Ausgrabungen an anderen Orten kaum zutage kommen. In Latrinen bleiben Kerne von verdautem Beerenobst und Abfälle aus der Küche, zufällig verlorene und gezielt entsorgte Gegenstände jahrhundertelang erhalten. Kurzum, alte Plumpsklos bergen Schätze für die Forschung. Schätze aus Edelmetall fanden seinerzeit manche Latrinenfeger darin, die für die Reinigung der Örtchen zuständig waren. Ihre Geschichte kennen Historiker aus alten Urkunden. Am Beispiel Kölns, das in ferner Zeit tatsächlich zu Europas bedeutendsten Metropolen gehörte, erzählt Barbara Weber von Forschungen in und über Latrinen des Mittelalters.
Latrinen sind dahingehend für uns sehr interessant, weil man da unmittelbar an der Ernährung des Menschen ist. Also alles, was durch den Menschen durchrutscht, landet in einer Latrine.
Dr. Tanja Zerl leitet ein Forschungsprojekt an der Universität Köln, bei dem im Labor für Archäobotanik Überreste aus historischen Latrinen untersucht werden.
Es riecht manchmal auch noch, das ist die unangenehme Seite.
Aber darüber sieht die Archäologin gern hinweg. Denn eine Latrine kann fast alles verraten. Wer sie genutzt hat, was gegessen wurde, was verloren ging, mit wem Handel getrieben wurde und zu welcher gesellschaftlichen Schicht ihre Nutzer gehörten. Zumindest die Bessergestellten. Vom unteren Bereich der gesellschaftlichen Skala finden Archäologen keine Latrinen. Das heißt beispielsweise von denjenigen, die sie geleert haben. Den Latrinenfegern, in Köln auch boshaft Goldgräber genannt. Die waren zu arm, um sich eine Latrine zu leisten. Um mehr über diese Berufsgruppe zu erfahren, muss man woanders schauen.
Das ist ein Archivkarton, in dem das Turmbuch 240 liegt.
Historisches Archiv der Stadt Köln. Dr. Max Plassmann hat sein Büro im Neubau erst kürzlich bezogen.
Das ist ein Protokollbuch von Verhören in den städtischen Gefängnissen im 17. Jahrhundert in diesem Fall, wo wir ja tragische und weniger tragische Fälle von Kriminalität nachvollziehen können.
Der Historiker und Archivar hat sich weiße Handschuhe übergestreift.
Und wenn wir jetzt vorsichtig blättern.
Max Plassmann hat das Buch in der Mitte aufgeschlagen. Am Rand sind die Daten der Prozesse vermerkt.
Hier haben wir den 13. April. 12. April, 9.
Der Historiker muss sich erst mal orientieren, 8. denn leicht ist 7. die Handschrift aus der frühen Neuzeit nicht zu lesen.
Hier ist der 5. April. Anno 1612, auf Donnerstag, dem 5. April, hat N. von Eich, Kurzform von Anna, Relikta, die Witwe des Hans, auf Befragen des Turmmeisters und Statthalters auf dem Frankenturm bekannt, dass sie auf dem alten Graben in der Spielmannsgasse wohne. Ihr Mann sei ein Goldgräber gewesen und vor 3 Jahren in einem Turm so eingefallen, jämmerlich tot geblieben, in einem Latrinenturm. Sie habe anher sich auch selbigen Berufes bedient und weil der Meister solches nicht gestatten wolle, hätten sie sich deswegen gekiffen. Gekeift, gestritten.
Und deshalb hat sie ihn angezeigt. Der Meister, den Anna von Eich hier meint, ist der Scharfrichter. In Köln waren seit dem 15. Jahrhundert Latrinenfeger den Scharfrichtern direkt unterstellt. Scharfrichter kassierten Provision von der Summe, die der städtische Amtsmeister für die Latrinenentleerung festgelegt hatte. Vermutlich erhielten die Latrinenfeger nur einen Bruchteil des ausgehandelten Salärs. Es war eine harte und gefährliche Arbeit. Latrinenschächte lagen hinter dem Haus, im hinteren Bereich des Grundstücks. Häufig teilten sich mehrere Häuser eine Latrine, die einen Durchmesser von bis zu 4 Metern haben konnte und mehrere Meter tief war. Wegen des Gestanks durften die Latrinenfässer nur nachts außerhalb der Stadttore entleert werden. Doch manchmal hatten Latrinenfeger Glück, wenn sie in der Kloake den ein oder anderen wertvollen Gegenstand wie eine Münze entdeckten. Solche seltenen Preziosen können Archäologen heute auch noch finden, wie zum Beispiel das Team von Dr. Thomas Höltgen vom Römisch-Germanischen Museum in Köln. Die Wissenschaftler sortieren die Funde und lagern sie in den unterschiedlichen Magazinen. Eines dieser Magazine liegt direkt unter dem Museum. Von der angrenzenden Domplatte ist es mit einem Aufzug erreichbar.
Wir sind jetzt im ersten Untergeschoss unter dem Museum. Tür.
Hinter einem Flur mit Steinartefakten öffnet der Archäologe eine Tür. In dem großen Kellerraum stehen Regale mit Tausenden von Fundkisten der unzähligen Grabungen.
Das ist jetzt alles schön ebenerdig. Da kann man sehr gut solche Funde auf kleine Rollwagen transportieren.
Auf dem Rollwagen hat der Wissenschaftler einige Kartons mit Latrinenfunden gestapelt, die aus anderen Magazinen kommen. Vorsichtig öffnet Thomas Höltgen ein kleines Schächtelchen.
Das sind die Typare, also die Siegelstempel, die bei St. Gerion gefunden wurden. Die Siegelstempel, wo man recht genau sagen kann, zu wem sie gehören, nämlich zu einem mittelalterlichen Stiftsherren und Domherren hier in Köln, Ludwig von Boxtel.
Der wiederum in den Urkunden aus der Zeit um 1300 mehrfach auftaucht. Außerdem wird er zwischen 1286 und 1309 als Kanoniker der Domkirche zu Köln urkundlich erwähnt. Der kleinste der drei Typare ähnelt einem modernen Siegelring, der größte einer Brosche.
Man sieht hier diesen Stempel für das Siegel. Die Inschrift und so weiter ist natürlich spiegelverkehrt, weil es sollte natürlich nachher bei dem Wachssiegel tatsächlich richtig rumzulesen sein. Und hier steht Ludwig Probst von Züfflich, also so etwas wie ein Abt für ein Stift. Und auf dem nächsten Siegel, das ist jetzt etwas größer, steht mehr oder weniger dasselbe. Und hier das dritte Siegel, ebenfalls Ludwig von Boxtel, aber dann als Domherr.
Die größeren Siegel sind aufwendig gestaltet. Eines zeigt ihn als Domherren, daneben die heiligen drei Könige. Vermutlich eine Anspielung auf die Reliquien im Dom. Auf dem anderen Siegel sieht man ihn als betende Persönlichkeit. Eine kleine Sensation. Denn dass sich historische Überlieferungen und archäologische Funde so gut ergänzen.
Ganz klar, ohne Frage, das war was zum Anstoßen, ja.
Da ließ es sich auch leicht verschmerzen, dass der hochherrschaftliche Stiftsherr ansonsten wenig Spektakuläres in seiner Latrine hinterlassen hat. Denn es gibt ja noch andere Latrinenfunde. Und da kann man ziemlich genau unterscheiden, zu welcher Schicht deren Nutzer im Mittelalter und frühen Neuzeit gehörten. Genauer gesagt, wie sie sich verköstigt haben. Denn das untersucht die Archäologin Dr. Tanja Zerl im Labor für Archäobotanik der Universität Köln. Sie analysiert organisches Material und entsorgte Küchenabfälle.
Man sieht es vor allem dann an wichtigen oder sehr teuren Importen. Also man kann auch Handelsgeschichte nachzeichnen. Und Importe, weil sie teuer waren, sind natürlich dann nur in Latrinen aus sehr reichen Haushalten vorhanden.
Zum Beispiel?
Wenn es wirklich eine sehr reiche Latrine ist, haben wir dann ab dem Mittelalter wirklich Nachweise von Importen von Gewürzen aus dem indischen Bereich, schwarzer Pfeffer. Wir haben Reis. Man hat Importe aus Afrika, wie das Paradieskorn. Das ist ein Pfefferersatz, der von der Westküste Afrikas stammt, der ab 1300 ungefähr auftritt. Wir untersuchen auch die Pollen aus den Latrinen, weil man auch Pflanzen verzehrt, die man über Pollen nachweisen kann, wie Nelken. Und die kommen auch vom Indischen Ozean. Also über solche Importe können wir dann sehr hochgestellte Häuser nachweisen oder Nutzer dieser Latrine.
Anhand der Knochenfunde aus Küchenabfällen lässt sich auch feststellen, dass hochgestellte Persönlichkeiten eher Jungtiere verzehrten wie Milchlämmer. Wohingegen Handwerker und Kaufleute am Rheinufer eher Suppe mit weichgekochtem Rindfleisch zu sich nahmen.
Gerade was Gewürzkräuter betrifft, die wir heute ganz typisch bei uns in der Küche verwenden, Koriander, Fenchel, Sellerie und so weiter, genauso wie Kulturobst, Apfel, Birne, Kirsche, alles römisch, gab es vorher nicht. Und wir haben Kirschkerne ohne Ende, Pflaumenkerne ohne Ende und das zieht sich dann bis ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit. Und was ebenfalls durchgeht, ist Feige. Feigenkerne sind immer vorhanden. Im Mittelalter hat man Feige als Süßungsmittel benutzt, weil wir keinen Zucker hatten.
Wie die Mittelschicht im Mittelalter lebte, zeigen nicht nur Latrinenfunde am Rheinufer, sondern auch Ausgrabungen am Kölner Weidmarkt.
Der Weidmarkt im Mittelalter natürlich, deswegen heißt er Weidmarkt, da waren Färber. Wir haben hier auch dann im Spätmittelalter Färbepflanzen. Also das passt sehr gut dann auch zu diesem handwerklichen Kontext. Also es waren wahrscheinlich am Weidmarkt, so würde ich es jetzt eher deuten, nicht besonders hoch rangige Persönlichkeiten, die dort gewohnt haben.
Wer dort im Mittelalter wohnte, ist in den Schreinsbüchern, also Katasterbüchern, festgehalten, die seit dem 12. Jahrhundert überliefert sind. Dort finden sich Schreiner, Bäcker oder ein Leichenbestatter, also die kaufmännische handwerkliche Mittelschicht. Deshalb lässt sich hier auch ganz gut spekulieren, wer was hinterlassen hat. Dr. Thomas Höltgen hat einen neuen Karton mit Latrinenfunden aus dem 16. Jahrhundert geöffnet.
Und diese Latrine stammt aus einem Haus, das im 16. Jahrhundert einer Familie Kammschirper gehörte. Und im unmittelbaren Umfeld war auch eine Gaststätte gewesen. Und wir gehen davon aus, dass diese Latrine von den Kammschirpers und möglicherweise auch von der Gaststätte benutzt worden ist.
Zu der Gaststätte könnten auch die Überreste von Gläsern passen, die wohl einfach in der Latrine entsorgt worden waren.
Das sind mehr oder weniger flache Schalen, die auch so einen kleinen Standring haben, der aussieht wie so eine Kordel. Die sind dann ungefähr 7 Zentimeter hoch und auf der Wandung sind sogenannte Nuppen. Das sind einfach so Glasflecken, die da draufgesetzt worden sind und zu kleinen Zipfeln herausgezogen sind. Ist also eine Verzierung. Das sind die klassischen Weingefäße und dass die unter Umständen eben von der Wirtschaft, die dort gewesen ist, stammen, ist einfach sehr wahrscheinlich.
Andere Kisten vom Weidmarkt bergen Scherben. Teile von zerbrochenen und glasierten Schüsseln oder Trinkgefäße aus Keramik, wie ein etwa 25 cm hoher Becher, reich verziert mit Szenen aus dem Alten Testament. Und immer wieder finden die Archäologen kleine Keramikkrüge, teilweise komplett.
Diese Gefäße finden wir extrem häufig in Latrinen. Das diente einfach zum Säubern der Hände. Also nachdem man die Latrine verlassen hat, hat man hier mit Wasser geschöpft, konnte sich damit die Hände sauber machen, weil Toilettenpapier gab es im 14., 15. Jahrhundert nicht. Man hat sich dann sozusagen mit Moos gesäubert oder mit Stoffläppchen. Danach hat man sich immer die Hände gewaschen. Und wenn dann mal ein solches Gefäß in die Latrine reingefallen ist, war das Pech. Das hat keiner mehr hochgeholt.
Vermutlich war das am unteren Ende der Gesellschaft, der Anna von Eich angehörte, etwas anders. Viel blieb Ännchen Goldgräber nicht nach dem Unfalltod ihres Mannes. Sie musste versuchen, als Latrinenfegerin zu überleben. Und auch sonst war sie Übergriffen hilflos ausgeliefert, wie die Prozessakte vom 5. April 1612 zeigt, aus der Max Plassmann vorliest. Ännchen schildert, wie der Scharfrichter in ihr Haus eingedrungen sei.
Anfänglich ihr gütlich zugesprochen, als sie sich aber geweigert, hätte er gegen ihren Willen an einer Kisten mit ihr zu schaffen gehabt. Danach auch in der Stuben und dabei gesagt, sie müsse den Hansch haben.
Und Max Plassmann ergänzt?
Vermutlich, sie muss schweigen. Und letztlich wird hier die Grenze zur Vergewaltigung überschritten.
Ännchen droht dem Meister. Wenn sie nicht weiter als Latrinenfegerin arbeiten dürfe, dann würde sie den Ehebruch öffentlich machen. Es kommt zum lauten Streit.
Darüber sei die Frau des Meisters, auch dabei kommen und gefragt, ob denn ihr Mann mit ihr zu schaffen gehabt hat. Und als sie darauf geantwortet, sei die Frau alsbald an sie gefallen und geschlagen. Weil sie sich aber gegen dieselbe gewehrt, sei der Mann der Frau zu Hilfe kommen, ihr das Haupt zerquetscht, vielleicht würde man heute sagen, in den Schwitzkasten genommen oder so, und ihre Augen gekratzt, wie noch augenscheinlich, also wie es noch zu sehen ist.
So beobachtet der Schreiber des Turmbuchs. Nachdem alles aufgenommen worden war, endete die Befragung am 5. April 1612. Am Rande der Befragungsakte steht dann ein Vermerk. Das Urteil steht auf Blatt 157.
Blatt 157. Anno 1612 auf Sonntag, den 8. April, also 3 Tage später, haben der Meister Jan und die Anna von Eich, Relikta, Witwe des gewesenen Goldgräbers, wegen begangenen bekannten Ehebruchs sind gewöhnlich befragt worden. Gewöhnlich heißt hier, wie es das Gesetz erfordert. Und damit auf Leisten gewöhnlicher Urfehden dimittiert und erledigt. Also sie sind nach Leistung des Urfehdeeids, des Eides sich nicht zu rächen, entlassen worden und damit ist der Fall erledigt.
Wie es mit Anna von Eich weiterging, wir wissen es nicht. Vermutlich wird sie ihre Arbeit verloren haben. Ob sie weiter in Köln blieb? Wenn das Haus, das sie in der Spielmannsgasse bewohnte, dem Scharfrichter gehörte, war sie obdachlos. Als entehrte Frau, die Ehebruch begangen hatte, blieb ihr noch die Prostitution. Oder sie kam als Dienstmagd in einem Haushalt unter. Die Spielmannsgasse, im Mittelalter Wohnort von Bettlern, Prostituierten und Henkern, liegt nur einen Steinwurf vom Kölner Dom und Römisch-Germanischen Museum entfernt. Unten im Magazin packt Dr. Thomas Höltgen die Latrinenfunde zusammen. Dann ruckelt der Lastenaufzug langsam nach oben, wo eine Schulklasse lärmend Richtung Dom stürmt.
Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die Zeitschrift Archäologie in Deutschland. In der Ausgabe August-September 2021 finden Sie einen Schwerpunkt dazu.